Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese Stadt. In der heutigen Folge geht es um Terror in Wien. Anlass war der Terroranschlag am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt. Und Fritzi und ich haben uns sehr lange überlegt, ob wir diese Folge überhaupt machen wollen, haben uns dann aber entschlossen, das zu tun, da wir finden, es ist wichtig, zu reden, miteinander zu reden und das auch gemeinsam zu verarbeiten, was da passiert ist. Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Ja.
Okay.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Ja, Fritzi, wie geht's dir?
Danke, gut.
Hast du? Ja, ich muss sagen, ich war in den letzten Tagen seit diesem Terroranschlag am vergangenen Montag, am 2. November, schon ziemlich geschockt und ziemlich fertig. Mich hat das schon sehr, sehr betroffen. Aber ja, ich bin sehr überwältigt und positiv gestimmt, weil ich sehe, dass die Wienerinnen und Wiener einfach so toll sind und so toll auf das reagieren, was da passiert ist.
Ja.
Ja. Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr auf das eingehen, was da jetzt am vergangenen Montag passiert ist, sondern wir gehen einfach wieder, wie es so unsere Art ist, zurück in die Geschichte. Und du hast mir nämlich mir erzählt, dass es in Wien schon früher Terroranschläge gab. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man sagt, dass es alles nicht ein singuläres Ereignis ist, sondern dass man sich auch gut erholen kann.
Genau.
Ja, also Fritzi, erzähl. Wie hat alles angefangen?
Naja, ich glaube, Terroranschläge vielleicht in anderem Zusammenhang hat es immer schon gegeben. Nicht? Aber wir können ja jetzt nicht da alles aufzählen. Aber in den 70er und 80er Jahren, da ist schon relativ heftig zugegangen, weil du musst da einerseits denken, der israelisch-palästinensische Konflikt, der sich in Terroranschlägen natürlich auch gezeigt hat, und auf der anderen Seite der Linksterrorismus. Ne? Deutschland ist ja in den 70er Jahren von einer Linksterroristenwelle, die gigantisch war, überrollt worden.
Also Stichwort RAF, gell?
Stichwort RAF, Baader-Meinhof und so weiter.
Das hat auch Auswirkungen nach Österreich gehabt.
Ja, genau. Okay. Und fangen wir aber an, 73. Also ich möchte jetzt dazu sagen, wir sagen jetzt da ganz einfach die Ereignisse. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten im Internet, sich dann über die Hintergründe zu informieren.
Genau, also wir kommentieren das nicht, sondern...
Wir kommentieren das ab überhaupt nicht, wir sagen halt ganz einfach, so war es.
Ja.
Das hat angefangen am 28. September 1973. Und zwar war das so, dass die Sowjetunion seit Ende der 1960er Jahre den jüdischen Mitbewohnern oder jüdischen Ausreisewilligen erlaubt hat, nach Israel auszureisen. Mhm. Und das ist aber passiert über ein Transitland, und natürlich als Österreich, als neutrales Land, hat sie da ja angeboten. Und diese sowjetischen Juden sind mit dem Zug gekommen, sind über Pressburg gekommen, Machek, und sind dann in ein Transitlager nach im Süden Wiens oder ja, im Süden Wiens, Schönau an der Triesting, sind dort untergebracht worden. Und es war aber ein ziemlicher Aufwand, dieses Lager zu bewachen. Mhm. Und es ist eben dann am 28. September 1973 zu einer Geiselnahme gekommen. Zwar, es sind da in so einem Zug mit jüdischen Auswanderern anscheinend schon in der Slowakei oder vielleicht noch früher zwei Palästinenser mit eingestiegen und mitgefahren. Mhm. Und die haben bei Machek vier Geiseln genommen, und zwar einen Zollwachebeamten und drei jüdische Emigranten. Mhm. Und da ist, sie haben gefordert, dass es Transitlager Schönau aufgelöst wird.
Diese palästinensischen Geiselnehmer.
Bitte?
Diese Geiselnehmer haben das
gefordert. Geiselnehmer haben das gefordert, ja. Und haben eine Flucht und wollten ein Fluchtflugzeug. Das sind natürlich sofort hektische Verhandlungen. Haben angefangen.
Aufgenommen worden.
Und der Bundeskanzler Kreisky hat beschlossen, dass Schönau gesperrt wird.
Also, dass was ja eine interessante Sache ist, dass er nachkommt. Den Forderungen nachkommt. Ja, wow, warum
kannst
hat er das gemacht? Kannst
du dass in Israel die Empörung groß war und auch die anderen, viele andere Länder haben das eher also nicht gutiert.
Wenig gut geheißen, das ist interessant. Warum macht es der? Naja.
Der Kreisky hat dann gesagt, das wäre sowieso schon nicht mehr, fast nicht mehr möglich gewesen, weil ja dauernd Terrordrohungen gekommen sind, dass man dieses Lager bewacht, das wäre rein personalmäßig nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Also es ist so, dass die arabische Botschafter haben da als Vermittler fungiert und die keine Fluggesellschaft hat sie bereit erklärt, die Terroristen auszufliegen. Mhm. Und die sind dann von privat, mit zwei Privatflugzeugen, da haben sie zwei
Privatpiloten. Mit diesen Geiseln, mit diesen vier Geiseln.
Nein, die Geiseln haben es freilassen,
wie die Forderungen.
Forderungen erfüllt worden sind. Mhm. Und sofort danach, am 2. Oktober, ist die Ministerpräsidentin von Israel, die Golda Meir war das damals, und die waren die haben ja sehr unterschiedliche Ansichten gehabt, der Kreisky und die Golda Meir, nach Wien kommen und wollte den Kreisky umstimmen, dass er Schönau doch nicht schließt. Er hat sie aber nicht dazu bereit erklärt und sie ist abgereist. Sofort wieder, angeblich ohne, hat nicht einmal ein Glas Wasser oder einen Kaffee getrunken. Also keine Ahnung, weiß ich, kann ich nicht sagen. Es ist dann am 5. Oktober tatsächlich Schönau geschlossen worden.
Das ist echt interessant, ja, okay.
Was aber vielleicht nicht so bekannt ist, am 13. November hat man in Wöllersdorf in der Rotkreuzstation wieder so ein kleineres Lager eröffnet und da sind weiter jüdische Auswanderungen in kleinen Gruppen kommen und sind von dort wieder weiter nach Israel.
Also das heißt, es war quasi wir interpretieren das jetzt nicht, aber eine interessante Rolle vom Kreisky, dass der den Forderungen der Geiselnehmer nachkommt. An und für sich, oder?
Ja. Das hat er halt gemacht.
Okay. Ich meine, ja.
Das war mit das. Ja, entschuldige.
Kreisky hat ja eine interessante Rolle auch weiter in den 70ern gespielt, aber wenn man jetzt chronologisch vorgeht, 1975 ist es ja dann auch noch einmal zu Terror in Wien gekommen.
Ja, und da habe ich eigentlich vorher nicht gesagt. Das hat weder mit den Palästinenser Israelis noch mit dem Linksterrorismus zu tun gehabt. Das war armenische Aktionen gegen die Türken, gegen die türkische.
Also 1975 ist es zum Mord am türkischen Botschafter gekommen in Wien.
Ja. Und dann ist im gleichen Jahr ist noch ein anderer türkischer Diplomat ums Leben gekommen. Ermordet worden natürlich. Ja. Und zwar ist das Ganze von einer armenischen Terrororganisation durchgeführt worden, die eben ganz einfach erreichen wollten, dass die Türkei den Völkermord, der 1915 an den Armeniern verübt worden ist und der eigentlich von sehr vielen Ländern als solcher anerkannt wird, dass die Türkei halt auch sagt, das war ein Völkermord. Die Türkei macht aber das bis heute
eigentlich nicht.
Ja, nicht. Okay. Und dann im Zuge dessen ist, da müssen wir noch vorgreifen, ist es auch 1984 zu einem Mord gekommen und zwar beim Schottentor ist ein Auto von einem türkischen Diplomaten gestanden und daneben aus einem Auto ist ein junger Mann herausgesprungen und hat eben diesen Diplomaten erschossen. Also das heißt, es sind drei türkische Diplomaten.
Also man kann da auch bei dem nächsten Terroranschlag, den es in Wien gegeben hat, den 1975 auch, kann man eigentlich sagen, dass Wien sowas wie ein Schauplatz internationaler Ereignisse war. Also das war, ja, da ging es nicht darum, die Wiener Bevölkerung zu terrorisieren im Endeffekt, sondern das war halt Schauplatz. Ich meine, macht es nicht besser, aber...
Das war alles politisch zielgerichtete Anschläge. Natürlich sind Unschuldige, aber ich meine, der Zollbeamte in Machek ist auch als Geisel da, als Geisel genommen worden.
Ja. Aber was ist denn 1975 passiert? Das ist auch so ein Name, also der Carlos, der kommt ja immer wieder vor.
Der Schakal.
Also kommt immer wieder vor, der Schakal, das ist so ein Begriff, den ich zwar, von dem ich eigentlich nicht wirklich weiß, was mit dem passiert ist oder worum es da geht, aber der Name ist mir ein Begriff. Erzähl mal, was war mit Carlos?
Naja, Wien ist ja der Sitz von der OPEC, von den erdölexportierenden Ländern. Und der Iran war sozusagen das Hassobjekt unterm Schah, muss man dazu sagen, noch nicht unterm, das Hassobjekt gewisser Gruppen, und die wollten, dass das Erdöl, die Erdölförderung oder das Erdöl nationalisiert wird. Also das Ganze hat eben mit Erdölgeschäften zu tun. Und die sind am 21. Dezember, also knapp vor Weihnachten, diese Terroristen sind mit der Straßenbahn, was ich besonders interessant finde, wenn Terroristen mit der Straßenbahn zu einem Überfall fahren, sind auch zum Schottentor gefahren. Und die OPEC war damals in diesem Gebäude, in dem Gebäudeblock, der von der Schottengasse bis zum Liebenberg-Denkmal geht.
Also gegenüber von der Hauptuni.
Gegenüber von der Hauptuni, und da ist ein Gebäude, das ein im Krieg zerstörtes ersetzt, so ein modernes Gebäude.
Was also das ist das, vielleicht kennen das manche aus dem Buch Der Hase mit den Bernsteinaugen, da ist auf der linken Seite das Palais Efrussi und auf der rechten Seite, das ist ein Gebäudekomplex, der eigentlich dazugehört hat, und der ist zerstört worden. Darüber haben wir in unserer Folge über die Uni am Ring mal geredet, falls das jemand nachhören möchte, was da passiert ist. Aber gut, es ist jedenfalls dieses Gebäude gegenüber von der Hauptuni, und da war die OPEC früher drinnen. Und was ist da passiert?
Und diese Terroristen sind hinkommen, sind hineingestürmt, die haben sich Arm der Arabischen Revolution genannt, wollten eben die, war eben gegen die führende arabische Gruppe. Der Anführer war aber Venezolaner, dieser Carlos. Und die haben das Gebäude erstürmt und haben sofort geschossen. Österreichischer Polizist und ein Iraker sind getötet worden. Und ein libyscher Delegierter, also drei Tote waren dort. Und die haben 70 Geiseln genommen und haben eben
70
Geiseln genommen.
70 Geiseln, Wahnsinn.
Und haben gedroht, dass die, dass das Gebäude in die Luft sprengen, mitsamt den Geiseln.
Aber 70 Leute sind ja schon ziemlich viele, oder?
Ja, naja, aber in einem Gebäude kannst du das relativ, ich meine, da waren die Beamten drinnen. Das war eben gerade eine OPEC-Tagung, ne?
Okay, achso, okay,
OPEC-Tagung. Die haben die Minister, die Minister der Erdöl exportierenden Länder da gehabt.
Ja, sehr klar. Okay, wow.
Und die wollten eben, die haben eben ein Ende des amerikanischen Imperialismus im Iran gefordert und haben gefordert, dass die Nationalisierung des Erdöls, und haben wollten dann eine wollten eben auch freies Geleit, klarerweise, und haben gedroht, dass Geiseln im 15-Minuten-Takt erschießen.
Was hat der Kreisky dann gemacht, der da ja wieder eine Rolle spielt?
Der Kreisky hat beschlossen, die Terroristen ausfliegen zu lassen.
Absurd, okay.
Und naja,
wieder. Okay, na gut, wird schon einen Grund geben haben, warum er das gemacht hat.
Wir haben gesagt, wir kommentieren es nicht.
Ja, genau.
Und haben, also ist ein Postbus gekommen und hat die Terroristen und 33 Geiseln, die anderen sind freigelassen worden, darunter auch Erdölminister der arabischen Länder, und haben die zum Flughafen gebracht. Und das war damals ganz, ist ja durch die Weltpresse gegangen, dass der Innenminister den Anführer, den Carlos, mit Handschlag verabschiedet hat. Kannst du dich erinnerst?
Ja, ne, da, ich erinnere mich nicht daran, aber ein sehr geschätzter Kollege, früherer Profil-Innenpolitik-Redakteur, hat mir erzählt, dass es damals so umgegangen ist, diese Saga, dass der Rösch, so hieß der, ja, dieser Innenminister.
Der Rösch, ja.
Genau, den Carlos auch noch abbusselt hätte, wenn er können hätte, aber er hatte leider eine Pfeife im Mund.
Ja, das war, da ist sehr viel Kritik geäußert worden.
Ja.
Und
was ist dann passiert mit denen? Also ich meine, wo sind die dann hingeflogen?
Naja, die sind zuerst nach Algerien geflogen, da haben, sind die nicht-arabischen Geiseln freilassen worden. Dann sind sie nach Libyen geflogen, da sind die Ölminister freigelassen worden. Und dann sind sie wieder zurück nach Algier und da sind die restlichen Erdölminister freigelassen worden und man nimmt an, dass da hohe Lösegeldsummen geflossen sind. Von dem man eigentlich.
Und was ist mit den Terroristen passiert?
Die Terroristen sind unbehelligt geblieben. Der Carlos ist dann später im Sudan verhaftet worden, in den 90er Jahren, und ist in Paris. Ich glaube, er sitzt da noch immer im Gefängnis.
Okay, immerhin.
Und ich habe da besonderes Erinnerung
gerade. Ja, genau, daran. Ich wollte dich fragen, wie hast du das erlebt damals?
Naja, das war so, dass ich ich war das Christkind eigentlich, weil der Weihnachtsmann hat für unsere Tochter einen Kaufmannsladen gebastelt gehabt. Ah, und ich als Christkind habe den Kaufmannsladen gerade lackiert, wie diese Nachricht gekommen ist, und diese ganze Kaufmannsladen-Lackierung war begleitet von der Berichterstattung über die Geiselnahme in der OPEC.
Wow. Also
wird mir, glaube ich, sehr lange in Erinnerung bleiben noch.
Oder ist es eigentlich sehr lange? Ja, stimmt eigentlich. Das ist ja schon einige Zeit her. Ich kann mir auch vorstellen, dass du ein tolles Christkind sein, also bist. Ja. Im Endeffekt, weil das, ja.
Ja. War ein schöner Kaufmannsladen, sehr nett war der.
Ja, ohne Ölfässer nehme ich an, trotz alledem. Ich habe es nicht zu kaufen. Naja, okay, wow. Okay, aber das war internationale Politik in Österreich, internationaler Terror in Österreich, auch nicht gut. Aber dann gab es ja noch diese ganzen, das hast du erwähnt, die Links- terroristischen Geschichten. Gab es da auch was in Österreich? Also weil wir zuerst gesagt haben, dass diese deutschen Sachen da, also der deutsche Terror sich auch bis Österreich gespült hat.
Ja, und zwar, das hat man zuerst zwar nicht geglaubt, nicht gewusst, aber es hat dann herausgestellt, dass es sehr wohl mit dem deutschen Linksterrorismus zu tun gehabt hat. Das war die Entführung vom Chef von der Firma Palmers. Die Firma Palmers war damals eine der größten Firmen.
Unterwäschehersteller.
Ja, damals eben noch Hauptgeschäft. Mhm. Und da ist der Chef, der war 74, der Walter Palmers, ist vor sein Wohnhaus entführt worden im November 77. Mhm. Und die haben ihn dann es hat sich dann herausgestellt, das war in der Webgassen, glaube ich, an einen Ort gebracht, waren dann angeblich selber sehr erschrocken, dass er ein alter Mann ist, weil sie haben von den Fotos, die sie von ihm gehabt haben, glaubt, er ist viel jünger.
Okay.
Und er hat immer gesagt, die haben ihn sehr gut behandelt und sind sehr höflich gewesen zu ihm, haben ihm ein frisches Gewand gegeben, ein frisches Hemd und eine lange Unterhose.
Hoffentlich von Palmers.
Nein, das hat er moniert, dass die von der Konkurrenz waren.
Okay.
Und haben ihm Zigaretten und Bücher zum Lesen gegeben. Und dann ist ein Lösegeld von 31 Millionen Schilling aufgebracht worden. Und dann haben sie ihn freigelassen.
Und hat das irgendwie Konsequenzen gehabt?
Das hat die Konsequenz, er hat zwar gesagt, es hat zweierlei Konsequenzen gehabt. Erstens haben sie gesagt, dass er das eigentlich gut wegsteckt. Er war ein Jahr später gestorben, Mhm. Weiß man nicht, ob das darauf zurückgeht. Und angeblich geht der Ausbau, das, oder vielleicht sogar die Gründung des, der Cobra, des Einsatzkommandos, mhm. angeblich auf diese Entführung zurück.
Mhm. Interessant. Ja. Interessant. Und die, aber die,
sind dann irgendwie gefasst
die Geiseln worden. Nehmen, sind gefasst worden. Okay, sind gefasst, das ist gut.
Ja, später. Und das Ganze ist natürlich im Zusammenhang gestanden. Das war ja der deutsche Herbst, mhm. wenn du dich an das noch erinnerst. Also du
erinnern
kannst du dir eigentlich nicht können, weil es vor deiner Geburt war, aber die Berichte wirst ja sicher diese ganzen.
Ja, natürlich. Die Plakate von den Terroristen und RAF, das ist mir natürlich schon ein Begriff.
RAF, und das war knapp vorher, war eben dieser kollektive Selbstmord von Bader, Ensslin und Raspe.
Die Meinhof hat sich schon war schon früher, Entschuldigung.
Ja. Schon
okay.
Also auf jeden Fall wow. Hans-Jürgen Schleyer und die Entführung von der Landshut, von dem Flugzeug mhm. Nach Mogadischu, wo der Pilot ermordet worden ist und dieser Nord. Die haben das entführt, in Mogadischu sind sie gestürmt worden, woraufhin eben dieser kollektive Selbstmord stattgefunden hat. Und auf diesen kollektiven Selbstmord hin ist der als Geisel genommene
Innenminister Deutschland.
Hans-Martin Schleyer, der war
bayerischer ein
Funktionär,
kein Innenminister, okay.
Der erschossen worden ist. Also das war diese ganze, dieser ganze.
Ja. Aber ein paar Jahre später hat es ja auch einen Terroranschlag gegen einen Politiker in Wien gegeben, gell? Vielleicht habe ich das jetzt verwechselt. 1981.
Ja, nein, hat es gegeben, ja. Das war natürlich große Aufregung, weil da hat man überhaupt nicht gewusst, was los ist. Und zwar, weil es am 1. Mai 81 ist der sozialistische Minister, Stadtrat war er, der Heinz Nittel, vor sein Wohnhaus erschossen worden, im Auto. Da hat man also überhaupt nicht gewusst, worum es geht. Man hat natürlich sofort den Mai-Aufmarsch abgesagt. Wow. Der Kreisky hat geglaubt, das ist ein Attentat der Unterwelt. Aber schon zwei Tage später ist ein Bekennerschreiben eingelangt. Mhm, das hat man zuerst gar nicht so zur Kenntnis genommen. Entschuldige. Mhm. Und dann hat man erst die Verbindung hergestellt, dass der Nittel Präsident der österreich-israelischen Gesellschaft war.
Okay, also wieder ein anderer Israel-Palästina vermeintlicher Konflikt.
Genau, und da muss man jetzt ja nur kurz dazu sagen, dass der Kreisky ja immer den Yasser Arafat unterstützt hat, was ja zu wahnsinnigen Anfeindungen auch geführt hat, aber weil er gesagt hat, der Yasser Arafat ist gemäßigter und den muss man unterstützen. Und auf der anderen Seite hat sich eine Terrorgruppe herausgebildet unter dem Abu Nidal, hat der geheißen, Vater des Schreckens, Abu Nidal. Und der hat diesen Terroranschlag auf den Heinz Nittel initiiert. Und etwas später, im August 81, ist genau von dieser Gruppe, ich glaube sogar der Mörder von Nittel war dabei, vor dem Wiener Stadttempel ein Attentat.
Ja, das ist jetzt in den letzten Tagen auch wieder zitiert worden oder daran erinnert worden. Das war ja ganz am Anfang. Jetzt auch die Frage, ob das eben ein Attentat gegen die jüdische Gemeinde sei und hat eben das zitiert. Kannst du sagen, was da passiert ist damals, 1981?
Ja, da ist eben der Mörder vom Nittel und mit einem anderen wollte in den Stadttempel eindringen und dort Bombe, glaube ich, glaube einen Sprengstoffattentat verüben. Da war ich gerade ein paar Mitzwa gewesen vom Sohn von einem sehr bekannten Industriellen, dem Leopold Böhm, damals. Da war der Chef von der Kleiderfirma Schöps. Und der hat aber einen eigenen Leibwächter draußen aufgestellt gehabt, oder eigene Leibwächter, und die haben sofort die Türen versperrt und hat auf die Terroristen geschossen, die verletzt worden sind. Und die haben aber trotzdem geschossen und da sind Unschuldige ums Leben gekommen.
Auch wieder in der Seitenstättengasse, auch wieder in diesem Viertel eigentlich in diesem, ja, wo jetzt der Terroranschlag stattgefunden hat.
Also fast direkt vor der Synagoge und ein älterer Mann und eine Frau, die mit ihrem Kinderwagen gegangen ist und hat sie über den Kinderwagen geworfen, damit ihrem Kind nichts passiert und ist erschossen worden. Wahnsinn. Und der eine Täter ist eben schwer verletzt worden, der andere ist gefasst worden und verurteilt worden. Ja, das war also das in der Synagoge.
Dann hat es nochmal 1985 noch einen Anschlag gegeben am Flughafen.
Auch damit irgendwo, auch mit dieser Gruppe im Zusammenhang, am Flughafen sind Leute beim El Al-Schalter angestellt gewesen und die haben Handgranaten und in die Menge geworfen. Dann ist eine Schießerei gewesen und es sind zumindest drei, glaube ich, sind gestorben und etliche, also 40 oder 50 Personen verletzt worden. Wobei man da sagen muss, das war an und für sich eine koordinierte Aktion, weil zur gleichen Zeit ist am Flughafen Fiumicino in Rom auch von der gleichen Gruppe Anschlag verübt worden. Da sind 16 Menschen sogar ums Leben gekommen.
Wahnsinn, okay. Ja, naja, also und dann war Gott sei Dank eine Zeit lang Ruhe, bis in die 90er Jahre.
Ja.
Und da waren dann, da kann ich mich dann schon gut dran erinnern, auch die Briefbombenattentate.
Genau, da waren etliche Serien. Und zwar hat es angefangen 1993.
Ja, genau.
Und das hat gleich den 1993 den prominentesten getroffen.
Den Helmut Zilk.
Den Bürgermeister Zilk. Und das war aber eindeutig gegen Leute gerichtet, die entweder Migrationshintergrund gehabt haben oder die eben denen freundlich gegenübergestanden sind. Weil wenn es die Silvana Meixner, die war damals von dem Fremde Heimat, ne?
Redakteurin,
die hat eine Briefbombe gekriegt, ist auch schwer verletzt worden. Und der vom Helmut Zilk weiß man ja, dass er an der Hand zwei Finger verloren hat.
Ja, genau.
Es sind etliche, viele Sprengsätze verschickt worden, die man aber immer gefunden hat. Einen hat getroffen, den Theo Kelz, wenn der was sagt.
Da kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Das war ein Polizist, der eine Rohrbombe gefunden hat und wollte sie irgendwo hinbringen. Und die ist detoniert in seinen Händen und er hat beide Hände verloren. Der ist deswegen bekannt, weil er Prothesen gekriegt hat, die er selber steuern kann. Da sind die Nerven irgendwie, also ist irgendwie, kann er jetzt nicht sagen.
Handtransplantiert. Genau. Ja.
Aber es sind ihm Spenderhände, die ihm transplantiert wurden. Das war immer zweite Welle und dann hat es im 95, was die schwerwiegendste war, oder heißt schwerstwiegende? Schwerwiegendste würde ich sagen.
Schwerstenwiegende.
Und das war Oberwart. Im Februar 1995.
Also ich meine, es war alles schrecklich, aber das war besonders schrecklich.
Da war eben die Roma, da ist eine Tafel an der Straße gestanden, Roma zurück nach Indien und wie man die wegnehmen wollte, ist ein Sprengsatz aus Nitroglycerin explodiert und hat 4 Roma getötet. Ja. Und zuerst hat man eben geglaubt, das ist sozusagen eine Fehde unter den Roma untereinander. Mhm. Aber dann hat man das doch erkannt, da ist eine 4. und eine 5. Briefbombenserie dann noch gewesen, unter anderem an die Arabella Kiesbauer, viele andere, an die Teresa Stojic, also du siehst schon, wohin das gegangen ist. Ja. Dann ist Anne an die Lotte Ingrisch gegangen. Und dann ist im Zuge einer Verkehrskontrolle, ganz eine normale Verkehrskontrolle, 1997, ist ein Auto aufgehalten worden und in dem ist der Franz Fuchs gesessen. Mhm. Und dieser Franz Fuchs war eben der Briefbombenattentäter und der Mörder von
diesen Menschen
im Burgenland Oberwart, ist, ja. Jan Oberwart. Und der hat geglaubt, er ist entdeckt worden und hat eine Rohrbombe gezündet. Und dabei sind ihm, bei ihm im Auto, ja, und ja. Dabei sind ihm beide Hände abgetrennt ja. worden. Und ja, ja und der
hat
ist dann
einen Prozess bekommen, kann ich mich noch erinnern, wie der auch immer geschrien hat, ganz grausig.
Ja, der war, also und der hat ganz, ganz so. Der hat mir ein bisschen an den Attentäter von Neuseeland, glaube ich, war das vor 2 Jahren. Ne? Der also für Quere. Also das, die sind ja alle, haben wir alle total. Ja. Gut, der hat ganz so, der hat irgendwie, ja, man möchte überhaupt nicht, ja. Also nicht normal.
Aber das war Gott sei Dank, also der ist ja dann, der hat dann Suizid begangen und im Gefängnis. Und das war Gott sei Dank einer der vorläufig letzte bis letzten Montag Terrorist, der Österreich und Wien erschüttert hat.
Bis auf einige ja, Kleinigkeiten, nur das ist, ja.
Ja. Aber ja, danke Fritzi für diesen Überblick.
Gerne, und wie gesagt, man kann sich über alles ganz informieren.
Politischen Hintergründe all dieser Attentate und Ding. Ja, ich danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ich finde es auch sehr wichtig, das ein bisschen einzuordnen in ein gesamtes Lebensbild dieser Stadt, sagen wir mal so. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wie toll ich das finde, wie die Wienerinnen und Wiener mit der Situation umgehen. Ich finde die Reaktion total toll, dass die Leute sich so solidarisch miteinander erklären, dass es eben nicht zu Hasstiraden oder sonst irgendwas kommt, sondern dass die Menschen zusammenstehen und miteinander sprechen und miteinander trauern. Finde ich ganz toll, und ich bin sehr froh und stolz, wieder einmal in dieser Stadt zu leben und Teil dieser Stadt zu sein. Ja, Fritzi.
Ein schöner Schlusswort.
Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinn, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag, auch gutes Sein im zweiten Lockdown. Kann man viel Podcast hören, ist gut, oder? ja, und auch hat auch Zeit, die Hintergründe und weiteren Geschichten zu recherchieren. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass die Fritzi jetzt auch bloggt auf der Standard.at. Schaut sich das an. Die Wien erzählt Geschichten, sind Fritzis extra Geschichten zu unserem Podcast. Ich liebe sie.
Ja, kommt nächsten Freitag, die nächste.
Nächsten Freitag, da geht's, haben wir schon angekündigt in unserer Folge letzte Woche über Leasing. Da geht's um die, wie heißen sie nochmal, Haimons oder sowas?
Haimonen. Also Bewohner der Haimogasse in Mauer sind aufgefordert.
Sind aufgefordert, das zu lesen und uns auch Fotos von Leasing zu schicken. Immer gerne unter dem Hashtag Zeig mir Wien und erzähl mir von Wien. Ja, also ich wünsche euch alles Gute. Fritzi, dir natürlich vielen, vielen Dank nochmal für das heutige Gespräch. Immer wunderbar, mit dir zu reden. Ja, guten Tag.
Dir alles Gute und euch allen alles Gute.
Und tschüss, tschüss.
Servus.
Und?
Servus.
Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.